Mainz in der Nacht zum 18. August 2010. Mitglieder der Linksjugend Solid Wiesbaden verhüllen das Mahnmal der deutschen Einheit am Fischtorplatz zwischen Dom und Rhein. Auf dem weißen Transparent steht die Aufschrift »Großdeutsche Träumerei abwracken«.
Die Kritik der Linksjugend bezieht sich auf die Tatsache, dass auf dem Denkmal neben Städten wie Dresden und Potsdam hauptsächlich Städte im heutigen Polen und Russland genannt werden, wie zum Beispiel Königsberg oder Breslau. Die Linksjugend kritisiert deshalb, dass das Denkmal ganz offen einen deutschen Anspruch auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie stelle, welche seit 1945 nicht mehr zu Deutschland gehören.
Das Denkmal geht zurück auf eine Initiative der CDU-Fraktion im Mainzer Stadtrat aus dem Jahr 1959 mit dem Wunsch, eine Erinnerung an den ehemaligen deutschen Osten zu schaffen. Eingeweiht wurde der dreigeteilte Steinblock 1961. Er trägt die Aufschrift »Deutschland ist unteilbar« sowie die Namen von 18 damaligen mitteldeutschen und 32 damaligen ostdeutschen Städten.
Mittel- und Ostdeutschland hatten damals eine ganz andere Bedeutung als heute. Das, was zu der Zeit unter Mitteldeutschland verstanden wurde, meint heute das Gebiet der ehemaligen DDR. Und das damalige Ostdeutschland gibt es so als Begriff gar nicht mehr, da damit die östlichen deutschen Gebiete gemeint waren, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs hauptsächlich der Volksrepublik Polen zugesprochen wurden. Das Denkmal will demnach aus historischer Sicht an die östlichen Grenzen Deutschlands während der Weimarer Republik erinnern und drückt den Wunsch aus, diese Grenzen wiederherzustellen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Deutschlands östliche Grenzen also dramatisch verschoben. Aus unserem heutigen kollektiven Gedächtnis ist das alte Ostdeutschland weitgehend verschwunden. Aber was ist mit dem Schicksal der Menschen, die von dieser krassen Neuordnung der Grenzen betroffen waren?
Circa 12 Millionen Deutsche haben als Folge von Krieg und Vertreibung ihre Heimat aufgeben müssen. Zum Vergleich, Deutschlands größte Stadt Berlin hat heute ungefähr 3,7 Millionen Einwohner. Sie verteilten sich über die 4 Besatzungszonen. Einige kamen daher auch ins heutige Rheinland-Pfalz. Wie ging Rheinland-Pfalz mit den Vertriebenen und Geflüchteten um? Wo kamen sie hin und wie wurden sie aufgenommen?
Willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des historischen Seminars an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager und Osteuropa-Historiker. Diese Podcast-Reihe haben wir im ersten Corona-Winter 2020-21 mit einer Reihe über Epidemien und Pandemien in der Weltgeschichte begonnen. Nun setzen wir diese Arbeit mit einer zweiten Staffel, diesmal über Migrationen und Mobilität im 20. Jahrhundert, fort.
Hallo, mein Name ist Julius Wendland. Ich studiere in Mainz Geschichte und Politikwissenschaften im Bachelor und ich interessiere mich schon länger für die Geschichte der Vertriebenen und der Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten, weil mein Großvater mit seiner Familie selbst zu dieser Gruppe gehört hat.
Und ich bin Doreen Wendland und nein, wir sind weder verwandt noch verschwägert. Das ist einfach ein lustiger Zufall. Ich studiere Geschichte und Erziehungswissenschaften und das Thema Flucht und Vertreibung war für mich bis zum Beginn der Recherche für diesen Podcast eher ein neues Thema.
In diesem Podcast wollen wir uns mit den Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg in Rheinland-Pfalz beschäftigen. Mit welchen Schwierigkeiten wurden sie beim Ankommen konfrontiert? Was unterschied Rheinland-Pfalz von anderen Bundesländern hinsichtlich der Aufnahme der Flüchtlinge und Vertriebenen? Welche Rolle spielte das Landesdurchgangslager Osthofen in dieser Zeit?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir uns Verstärkung in Form von Sarah Scholl-Schneider geholt. Seit 2020 ist Frau Scholl-Schneider stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Sie ist dort unter anderem für die Arbeitsbereiche politische Partizipation, Wahlen und Landtagsseminare verantwortlich. Bevor sie an die Landeszentrale gewechselt ist, war sie als Kulturanthropologin wissenschaftlich tätig, zuletzt als Juniorprofessorin für Kulturanthropologie Volkskunde am Institut für Film, Theater, Medien und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. An der Universität Augsburg hatte sie zuvor ein Projekt über sudetendeutsche Vertriebene und deren transnationalen Verflechtungen bearbeitet. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kulturtransferprozesse im östlichen Europa und Erinnerungskulturen im Kontext von Flucht und Vertreibung. Und sie arbeitet viel mit und über die Methode der Oral History. Außerdem ist sie die erste Vorsitzende der Kommission Kulturelle Kontexte des östlichen Europas in der Deutschen Gesellschaft für empirische Kulturwissenschaft und Mitherausgeberin des gleichnamigen Jahrbuchs.
Passend zu unserem Podcast-Thema hält sie in diesem Semester als Gastdozentin am historischen Seminar der JGU Mainz ein Seminar mit dem Titel »Angekommen in Rheinland-Pfalz – Biografische Perspektiven auf Migration nach 1945«. Herzlich willkommen, Frau Scholl-Schneider.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Frau Scholl-Schneider, zu Beginn möchten wir uns gerne einmal zurückversetzen in die westdeutschen Besatzungszonen kurz nach Kriegsende. Ich denke, die meisten kennen die Luftbilder von den ausgebombten Innenstädten. Aber mal abgesehen von den verheerenden Folgen, die der Krieg mit sich brachte, inwiefern unterscheidet sich die deutsche Gesellschaft 1945 von der deutschen Gesellschaft 2022? Welche Rolle spielten zum Beispiel konfessionelle Zugehörigkeiten oder wie stark wirkten regionale Mentalitäten? Kurz, wie sah die Gesellschaft aus, die die Flüchtlinge und die Vertriebenen aufnehmen sollte?
Ja, gut, dass Sie genau diese Frage nach der aufnehmenden Gesellschaft stellen und das gleich auch am Anfang. Das ist eine total wichtige Frage und die wird gern übersehen. Aber Migration hat eben immer zwei Seiten. Ne? Das ist tatsächlich wichtig, sich darüber zu unterhalten. Dieses Muster Integration setzt ja irgendwie immer so eine Art feste Kultur voraus, in die man sich dann eben nach einem Muster X auch integrieren könnte. Aber Tatsache ist natürlich, dass die deutsche Gesellschaft nach diesem verheerenden Krieg, den Sie beschrieben haben, gar nicht so homogen war, wie man das dachte. Also man von einer kulturellen Geschlossenheit, die man sich jetzt irgendwie hätte aneignen können und dann perfekt in sie integrieren können, wohl sicher nicht sprechen konnte. Also es waren in der Zeit ja alte Gewissheiten ins Wanken gekommen. Es war klar, ein Neuanfang ist nötig. Eigentlich hat sich ja fast die gesamte Gesellschaft in Bewegung befunden. Denken Sie an die Evakuierten, an zurückkehrende Wehrmachtssoldaten, an die ehemaligen ZwangsarbeiterInnen oder die Insassen von Lagern, die Ausgebombten, die RückkehrerInnen aus dem Exil und so weiter. Also wir haben hier eine ganze Reihe an Personen, die unterwegs waren. Aber diese äußeren Bewegungen waren das eine, aber es gab natürlich auch so eine Art ja, innere Bewegungen. Man musste sich jetzt plötzlich mit dieser Nachkriegsrealität auseinandersetzen, beziehungsweise auch damit abfinden. Man musste nationale Größenfantasien aufgeben. Das alles hat natürlich zu einer wahnsinnig großen Verunsicherung geführt. Und dass sich Einheimische in dieser Situation durchaus dann mit ja, so Distinktionsprozessen, also durch Abgrenzung gegenüber den neu hinzugekommenen, neu definiert haben, ist sicherlich nicht überraschend. Also zusammengefasst würde ich sagen, wir haben es eigentlich mit einer eher heterogenen Gesellschaft zu tun, aber gerade dadurch konnte es eben vielleicht in so regionalen Kontexten durchaus auch zu einer, ja, ich würde sagen, gewollten Abgrenzung kommen, bei der eben zwangsläufig dann das Gemeinsame überbetont wurde und also vor allem gesucht wurde, auch dann betont wurde, um es den Fremden dann entgegenzustellen, ja.
In diese sich bewegende bzw. verunsicherte Gesellschaft, wie Sie es beschreiben, kamen nun mit Ende des Krieges etwa 12 Millionen Geflüchtete und Vertriebene. Davon 4 Millionen in die sowjetische Besatzungszone und die restlichen teilten sich dann in die westlichen Zonen und damit in die sich nach und nach gründenden Bundesländer auf. Den größten Teil der Flüchtlinge und Vertriebenen nahmen zwischen 1945 und 1949 Bayern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen auf. Während der Anteil der Flüchtlinge und Vertriebene an der Gesamtbevölkerung in der amerikanischen Besatzungszone beispielsweise 1946 dadurch bei knapp 17% lag, waren es in der französischen Zone gerade mal 1%. Warum dieses große Missverhältnis? Welche Absichten hatten die politischen Entscheidungsträger damals?
Ja, ich glaube, das kann man muss man auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Also es lässt sich natürlich zum einen ein bisschen auch mit Geografie erklären. Die Flüchtlinge, also und hier meine ich jetzt wirklich die Flüchtlinge, nicht die Vertriebenen, also die Flüchtlinge aus dem Osten waren in den letzten Kriegsmonaten natürlich erstmal in Richtung Westen geflohen und sind vielleicht gar nicht bis in den äußersten Westen gekommen. Also die haben sich an anderen Orten dann erstmal in Sicherheit gewegt oder sind dort erstmal hingekommen. Das heißt, ich glaube, in Rheinland-Pfalz sind einfach sozusagen in dieser Wanderbewegung noch gar nicht so viele angekommen. Aber zum anderen lässt sich das eben auch mit der französischen Besatzungspolitik erklären. Denn ja, wie Sie angedeutet haben, die Entscheidungsträger hatten durchaus Absichten auch, warum man hier ja anders damit umgegangen ist. Das französische Interesse hat eigentlich nach den Kriegserfahrungen auf eine möglichst geringe Bevölkerungsdichte gesetzt. Also man wollte stabile Verhältnisse, man wollte weder Lebensmittelimporte nötig machen, noch auch die Radikalisierung einer unzufriedenen Bevölkerung ja irgendwie in Kauf nehmen. Und Frankreich hat seine Sonderposition ein bisschen auch damit begründet, dass es von den Beratungen und Beschlüssen der Potsdamer Konferenz ausgeschlossen gewesen war. Und so hat man diese Zone tatsächlich für den legalen Zuzug erstmal weitestgehend gesperrt. Das hat natürlich nicht lange so funktionieren können, ohne dass man sich komplett isoliert hätte. Und man hat dann schließlich auch zugestimmt, dass man 15.000 der rund 200.000 sogenannten Dänemark-Flüchtlinge, also Personen, die während der Flucht aus vor allem Pommern und Ostpreußen in Dänemark, also über die Ostsee dann untergekommen waren, dass man die aufnimmt. Also dieses Zugeständnis machte man dann. Aber, und das gilt dann auch für die Zeit, als dann schon die deutsche Verwaltung etwa dann Zuzugsgenehmigungen ausgeteilt hat und ausstellte. Man hat in Rheinland-Pfalz wahnsinnig auf Zeit gespielt. Man hielt die Kontingente bewusst niedrig, achtete darauf, also auch landestypische Muster möglichst wenig zu verändern. Also man nahm zum Beispiel vor allem katholische Vertriebene auf oder suchte eben ganz gezielt nach sozusagen passenden und in Anführungszeichen guten Neubürgerinnen und Neubürgern. Und ja, Sie haben die Zahl von 1% genannt. Erst zwischen 50 und 55 hat sich dann die Zahl der Zuwanderer auf knapp 8% erhöht, also das war immer noch nicht viel. Aber die Spezifik war, dass es eben dadurch, dass es so spät passierte, tatsächlich fast alles in Form von Bundesumsiedlungsprogrammen passiert war. Und das ist natürlich was anderes, als wenn sozusagen die Massen kommen und man damit irgendwie fertig werden muss oder wenn sie im Rahmen eines Umsiedlungsprogrammes irgendwie damit ganz gut das Ganze managen können. Also man konnte gezielt vorgehen und es ist eben in Rheinland-Pfalz wohl nie zu so extrem chaotischen Verhältnissen gekommen, wie die in der unmittelbaren Nachkriegszeit eben in anderen Besatzungszonen vorgeherrscht haben. Also etwa diese Zwangszuweisungen von Geflüchteten Familien in Wohnungen von Einheimischen. Darüber wird auch berichtet in Rheinland-Pfalz, aber das hat halt nicht diese Ausmaße angenommen wie anderswo.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass auch die deutsche Verwaltung in Rheinland-Pfalz sich gegen eine Veränderung in der Gesellschaft gestellt hat. Offensichtlich kamen nach damaligem Empfinden also nicht einfach nur Deutsche zu Deutschen. Menschen, in Anführungszeichen aus dem Osten, zum Beispiel Slawen oder Ostjuden, wurden während der Weimarer Republik oft als rückständig und minderwertig angesehen. Diese Narrative verstärkten die Nationalsozialisten in ihrer Propaganda über die Menschen aus Osteuropa auch. Wurden solche Zuschreibungen auf die Flüchtlinge und Vertriebenen übertragen? Welche tatsächlichen kulturellen Unterschiede gab es denn und wie ging die aufnehmende Gesellschaft mit dem Deutschsein der Flüchtlinge und der Vertriebenen um?
Ja, danke. Auch das ist eine wichtige Frage. Also ich denke, solche Übertragungen auf Fremde sind sicherlich üblich gewesen. Und man muss aber sich wirklich vor Augen führen, wie das damals gewesen ist. Also Angehörige einer ethnisch als deutsch definierten Gruppe wurden in ihr Mutterland gebracht. Ja, also tatsächlich, wie Sie sagten, ne, Deutsche zu Deutschen. 2/3 der im Nachkriegsdeutschland aufgenommenen Flüchtlinge und Vertriebene waren ja sogenannte Reichsbürger und damit im engeren Sinne eigentlich ja Binnenvertriebene, ne? Also das war im Prinzip eine Binnenmigration, zumindest sozusagen aus der Sicht der Akteurinnen und Akteure. Und diese Flüchtlinge und Vertriebenen einte natürlich auch bei bestehenden natürlich regionalen und auch sprachlichen und auch konfessionellen Spezifika mit der aufnehmenden Gesellschaft aber doch eins, nämlich die gemeinsame Sprache, zumindest das Hochdeutsche und eben ja auch irgendwo das gleiche oder zumindest ein sehr ähnliches kulturelles und historisches Gedächtnis. Ja, diese Menschen waren alle im deutschen Schulsystem sozialisiert gewesen. Also das heißt, wir haben es hier wirklich eigentlich erstmal mit einer Binnenmigration zu tun. Und jemand, der, sagen wir mal, in Brest Breslau oder in Königsberg eine Badewanne mit fließend heißem Wasser gewohnt war, der wird in der bayerischen Provinz 1945 sicherlich genau das Gegenteil dieses Bildes, was Sie gerade beschrieben haben, des minderwertigen Menschen aus dem Osten, dieser rückständigen Massen vermittelt haben. Und ich glaube, da sind dann eher auch Distinktionsprozesse in die andere Richtung dann zutage getreten. Also da hat man dann deutlich auch gemacht, wo man eigentlich herkommt und was man ist und dass man sich jetzt in der bayerischen Provinz gar nicht so richtig am Platze fühlt. Also das ist das eine. Und das andere Drittel, das machten dann die Angehörigen deutscher Minderheiten aus der Sowjetunion, aus Polen, aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn, Rumänien und Jugoslawien aus. Also da haben wir es tatsächlich mit einer anderen Gruppe zu tun. Diese Gruppen hatten ja zum Teil seit Jahrhunderten in Gebieten gelebt, in denen sie eben als Minderheiten ja unter anderen Nationalitäten lebten. Und da haben sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil auch kulturelle Aneignungsprozesse vollzogen, das ist klar, die in der Konsequenz dann hier und da auch bedeutet haben, dass sich gewisse Traditionen etwa an diese Gebiete angeglichen hatten. Also da kann man tatsächlich auch von kulturellen Unterschieden sprechen. Da wird gern immer das Thema der Ernährung als Beispiel herangezogen. Die Menschen aus dem südöstlichen Europa, die dann irgendwie Knoblauch und Paprika in die rheinland-pfälzischen Gärten brachten und so. Also diese kulturellen Unterschiede sind sicherlich da gewesen. Genau, und die mögen sicherlich auch unter den damaligen Bedingungen dann für die Integration eine Rolle gespielt haben. Also ich glaube schon, dass wenn eine Welt noch nicht so divers war, wie sie heute ist, dann fiel sowas sicherlich irgendwie ganz anders ins Gewicht, wenn jemand sich anders kleidete, anders ernährte, andere Feiertage beging und so weiter. Also ich glaube, das spielte tatsächlich eine Rolle. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, koethnische Migration ist ja immer eigentlich unter diesem Aspekt zu betrachten. Also auch die Remigranten, über die wir eingangs gesprochen haben, die sich ja auch in diesem ganzen Strom von Bewegungen bewegt haben. Also sagen wir mal jemand, der den Krieg im Exil in den USA verbracht hatte und jetzt parallel mit den Vertriebenen und Flüchtlingen dann eben in Anführungszeichen zurückkehrte, der kehrte zurück, die kehrten irgendwo hin. Auch die haben sich ja durch gewisse kulturelle Differenzen ausgezeichnet. Also auch mit so einer Fremdheit musste man in der Zeit klarkommen. Also ich glaube, das war jetzt nicht nur das Problem der Flüchtlinge und Vertriebenen, sondern auch von der Integration dieser Remigranten wissen wir, dass das nicht ganz so einfach vonstatten gegangen ist. Und was ich immer gerne betone, ist nochmal dieser auch ein gewisser Sonderfall Bayern. Denn in Bayern hat eben gerade diese kulturelle Differenz immer im Integrationsprozess eine ziemlich große Rolle gespielt. Da hat man eben versucht, eigentlich das nochmal extra zu betonen. Also man hat dort ja zum Beispiel die Sudetendeutschen als vierten Stamm anerkannt, ganz offiziell, und hat auch staatlich eben ganz stark deren kulturelle Eigenheiten eben unterstützt und auf eine gewisse Art eben auch zelebriert und ihnen damit auch einen gewissen Stolz anerkannt. Also man hat sozusagen unter einer ganz bewussten Anerkennung von Unterschieden dann aber auch das eigene gepflegt. Und das ist eben so ein besonderer Weg, der vielleicht am Anfang irgendwie auch erstmal spannungsverstärkend gewirkt haben mochte, aber der letztlich, also so lautet zumindest eine These aus der Migrationsforschung, der letztlich natürlich den Weg frei gemacht hat, sich ja eigentlich auf der Basis einer eigenen gestärkten Identität und einer gefestigten Identität dann jeweils auch tatsächlich auf die andere Gruppe einzulassen. Also da hat das wunderbar funktioniert. Aber eben mit dem ganz anderen Weg eben die kulturellen Unterschiede betonen und sie sozusagen nutzbar machen.
Wenn wir jetzt nochmal zurück zu der spezifischen Rolle von Rheinland-Pfalz kommen. Nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 wurde durch Bundesumsiedlungsprogramme versucht, das große Ungleichgewicht der Flüchtlingsverteilung aufzulösen. Bis 1954 wurden dann ca. 112.500 Flüchtlinge vor allem aus Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Rheinland-Pfalz umgesiedelt. Rheinland-Pfalz kann also insgesamt, was die Zuteilung der Flüchtlinge in Westdeutschland betrifft, eine klare Sonderrolle zugesprochen werden, die Sie ja auch schon ein bisschen angesprochen hatten. Und jetzt stellt sich uns die Frage, ob das auch für die Integration der Flüchtlinge dort gilt, diese Sonderrolle. Machten Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz ähnliche Diskriminierungserfahrungen wie in anderen Bundesländern oder kann die Integration dort als gelungener bewertet werden, weil vielleicht durch die geringere und spätere Aufnahme von Flüchtlingen weniger Konflikte zwischen Kommenden und Aufnehmenden entstanden? Was verstand man im Westdeutschland der direkten Nachkriegszeit eigentlich überhaupt unter einer gelungenen Integration?
Ja, ich denke, dass man dafür auf politischer Ebene schon Konzepte hatte und rückblickend würde ich auch sagen, dass die ganz gut gegriffen haben. Also selbst wenn eben natürlich vieles nicht sofort funktionierte, sondern ja zum Teil bis zu 2-3 Generationen brauchte. Also es lässt sich ja zum Beispiel am sogenannten Konnuptialindex ablesen, also ein Index, der die Häufigkeit der Eheschließungen zwischen Alt- und NeubürgerInnen misst. Aber auch in den Bereichen zum Beispiel Landwirtschaft, Industrie und Eigentumsquote, also da waren überall die Unterschiede tatsächlich über lange Zeit relativ groß und deutlich sichtbar. Ich glaube, da war Rheinland-Pfalz jetzt auch nicht irgendwie groß anders, ne? Aber denken Sie andererseits an den Lastenausgleich, der ja vor recht genau 70 Jahren in Kraft trat und auf der Basis von einem Umverteilungsprinzip finanzielle Entschädigungen für die Flüchtlinge und Vertriebenen leistet. Das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor dann auch für die Integration. Und andere wichtige Beispiele sind ja zum Beispiel Kredite für Firmengründungen, natürlich auch Integration in die Parteien, also mit Aufstellung zum Beispiel dann eigener Abgeordneter. Das war was ganz, ganz Wichtiges und ist vielfach so geleistet worden. Beteiligung an der Gesetzgebung, also Gründung von Flüchtlingsparteien, anteilige Mitwirkung auch im Medienbereich. Also so strukturelle Maßnahmen waren total wichtig und all das sind ja handfeste, ja eigentlich Gründe für gelungene Integration, damals übrigens genauso wie heute. Also das sind ja alles Maßnahmen, die man teils auch bis heute so fortführt. Und jetzt nochmal konkret zu Rheinland-Pfalz. Wir hatten ja über den Sonderstatus auch schon gesprochen. Da war es wohl, denke ich, doch weniger die niedrige Aufnahmequote insgesamt, die ja eigentlich diesen Sonderstatus sozusagen ausmacht, als doch dann die sehr gezielte Ansiedlungen, die hier als Grund zu nennen sind. Also die Arbeitslosenquote lag 55 bei Vertriebenen und Einheimischen in Rheinland-Pfalz gleichermaßen ganz niedrig bei unter 1%. Also da sieht man, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber warum eben? Ich hatte das vorhin schon angedeutet. Man hat sich so ein bisschen die rausgepickt, bei denen man auch sicher gehen konnte, dass das funktionieren würde. Also es hat nicht wie in anderen Bundesländern so eine Ballung von alten Frauen und Kindern stattgefunden, sondern man hat sich eben die hochmobilen und hochmotivierten Familien, die im besten Fall irgendwie schon eine landwirtschaftliche oder industrielle Vorerfahrung hatten, eben ganz gezielt gesucht. Also wir hatten es in Rheinland-Pfalz einfach nicht mit dem durchschnittlichen Vertriebenen zu tun, sondern mit ganz besonders gut integrierbaren Vertriebenen. Das ist, glaube ich, einfach nochmal sozusagen so eine Luxussituation gewesen, dass das Ganze durch die Verzögerung dann einfach selektiver funktioniert hat. Die Landesregierung hat dann auch übrigens auf Hilfe zu Selbsthilfe gesetzt und hat 49 im dann verabschiedeten Landesflüchtlingsgesetz auch gefördert, dass eben alle Bestrebungen der Flüchtlinge ihre Lage aus eigener Kraft zu verbessern, so hieß es in dem Gesetz, eben auch zu fördern sein. Also auch da hat man tatsächlich irgendwie dann vielleicht nicht so gezielt, sondern man hat direkt gedacht, man gibt das auch in die Hand der Leute. Also das hört sich eigentlich alles, was man liest, nach einer ziemlich luxuriösen Situation an, wenn man das in dem Kontext überhaupt so nennen kann. Man hat auch die Personen vorwiegend an Landkreise verteilt, also auf die Landkreise verteilt, weil ja logischerweise in den Städten fehlte Wohnraum. Was natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie natürlich dann als Minderheiten gar nicht so sehr in Erscheinung getreten sind, also so ein bisschen unauffällig geblieben sind und sich dadurch vielleicht auch leichter integrierten. Also man hat sie einfach auch nicht so, sie waren nicht so sichtbar. Auch das wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Und tatsächlich haben in Rheinland-Pfalz dann die Vertriebenen und Flüchtlinge auch in der Politik nie eine nennenswerte Rolle gespielt. Also es kam hier nicht zu Parteigründen aus diesen Kreisen und eigentlich bis heute, würde ich sagen, ist das Thema für Rheinland-Pfalz kein großes Thema. So muss man es einfach sagen. Und ich muss sagen, dass es eigentlich aber auch, also auch jetzt rückblickend, denke ich, dass es sicherlich viel verschenktes Potenzial war. Also es kam eben auch nicht, wie in anderen Bundesländern zum Beispiel, zur Ansiedlung irgendwelcher größeren Flüchtlingsbetriebe, wie das vielfach ja sonst geschehen ist. Also man hat irgendwie das Entwicklungspotenzial auch dieser Neubürgerinnen und Neubürger irgendwie nicht gesehen. Und auch jetzt, was so Veränderungen des Wirtschaftspotenzials angeht, haben die Vertriebenen eben tatsächlich in Rheinland-Pfalz nie eine nennenswerte Rolle gespielt. Zum Beispiel im benachbarten Hessen war das ganz anders. Also da sagt man sogar, dass die Vertriebenen sogar im Bereich der politischen Kultur eine sehr große Rolle gespielt haben. Und man schreibt ihnen damit sogar ein Integrationspotenzial für sozusagen ein damals entstehendes Hessen-Bewusstsein zu. Also das haben wir in Rheinland-Pfalz in keinster Weise. Die regionalen Unterschiede sind ja bis heute recht stark zu merken. Und man hätte vielleicht hier mit einer sozusagen neu von außen kommenden Gruppe, die dazukommt, ja auch so ein bisschen diese Unterschiede nivellieren können, indem man sagt, es gibt jetzt aber noch neue Leute, ne, im Land und wir machen hier gemeinsam unser Rheinland-Pfalz-Ding. Aber das ist eben anders als in Hessen hier nicht passiert. Und auch die Vertriebenenverbände zum Beispiel spielen in Rheinland-Pfalz tatsächlich keine große Rolle. Also das gab sicherlich mal Zeiten, wo das ein bisschen anders ausgesehen hat. Aber eigentlich würde ich sagen, kann man Ihre Frage mit einem Wort beantworten, nämlich geräuschlos. Ne? Das ist wirklich geräuschlos abgelaufen.
Die Flüchtlinge und Vertriebenen waren also in sehr vielfältiger Weise eigentlich Diskriminierungen ausgesetzt. Aber gibt es auch belegbare positive Erlebnisse zwischen Einheimischen und Flüchtlingen und Vertriebenen? Und handelt es sich bei solchen dann eher um Einzelfälle oder gab es, um das Vokabular aus dem Jahr 2015 zu verwenden, neben den genannten Konflikten auch eine Art Willkommenskultur?
Ja, super Frage, die sich schwer beantworten lässt, weil wir einfach wenig Material aus der Zeit zur Verfügung haben, um das zu beantworten. Ich habe mich ein bisschen umgesehen und kann Ihnen ein Sonderbeispiel im Sonderbeispiel nennen. Und zwar betrifft das die Ermländer in Ahrbrück. Also kurz die Vorgeschichte. In Ahrbrück in der Eifel wurde Ende der 30er ein Luftwaffenübungsplatz errichtet, der im Krieg genutzt wurde und dann aber nach dem Krieg von den Franzosen genutzt wurde, die dann aber das relativ schnell schon 46 wieder ans Land zurückgegeben haben. Und weil aber nicht alle der damals umgesiedelten Bevölkerungsteile, die eben sozusagen die Dörfer mussten da diesem Übungsplatz weichen, weil nicht alle zurückkehren wollten, hatte man jetzt sozusagen plötzlich da viel Land zur Verfügung und wollte da eben ganz gezielt Landwirtschaft ansiedeln. Und man hat da tatsächlich, das ist eben diese Zeit, als in Dänemark eben noch viele Flüchtlinge sozusagen warteten, irgendwie umverteilt zu werden, dann hat man dort eben ganz gezielt heimatvertriebene Bauern angesiedelt, vorwiegend eben Personen aus Ostpreußen, aus dem katholischen Ermland. Das war tatsächlich eines der größten Siedlungsprojekte von so einer geschlossenen landsmannschaftlichen Gruppe auch und eben auch der einzige Fall in Rheinland-Pfalz, wo die Vertriebenen tatsächlich dann eine Mehrheit in den Gemeinden stellten. Also es handelte sich um die 400 Personen. Nicht alles waren Ermländer, es waren auch ein paar Sudetendeutsche, ein paar Schlesier dabei, aber also es war so eine gezielt sozusagen heimatvertriebenen Ansiedlung. Diese Ermländer waren eben dann also aus Dänemark auch zum Teil schon im ja überwiegend protestantischen Schleswig-Holstein angekommen. Man sah eben da das Potenzial, dass man sie jetzt eben im katholischen, in diesen katholischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz unterbringen könnte. Also da sah man sozusagen irgendwie wenig Konfliktpotenzial. Und da zu dieser Ansiedlung gibt es eine ganz spannende Studie aus den 60er Jahren, eine volkskundliche Studie. Und da habe ich natürlich ein bisschen danach gesucht, wie ist man da eigentlich mit diesen, also das war ja auch irgendwie total irre, ne? Die kamen dann irgendwie da geschlossen an und so. Und das wird schön beschrieben in dieser Studie, wie dann die Ahrwinzer dort standen und begrüßten und man hatte den neu zugezogenen 700 Flaschen Ahrwein zur Begrüßung überreicht. Also irgendwie nett, ne? Also das verstehe ich unter Willkommenskultur. Das ist so richtig rheinland-pfälzische Willkommenskultur, würde ich behaupten. Allerdings auf derselben Seite liest man dann natürlich auch, wie die Hände über den Köpfen zusammenschlugen, weil sie überhaupt nicht gebirgiges Gelände gewohnt waren. Die hatten sozusagen auf flachem Gelände ihre Landwirtschaft betrieben und waren völlig außer sich. Also da müssen sich herzzerreißende Szenen abgespielt haben, weil man irgendwie Sorge hatte vor den Bergen, dass die einem auf den Kopf fallen könnten und eben überhaupt nicht auch wusste, wie man dort Landwirtschaft betreiben sollte. Das war wohl steinig dort. Und die haben wohl über Jahre lang irgendwie das dann auch nicht geschafft, ihre landwirtschaftlichen Gerätschaften diesen Gegebenheiten anzupassen. Also man liest da irgendwie, dass sie nach wie vor irgendwie so lange Leiterwagen gebaut hätten und die da aber in dem Gelände Umstände völlig untauglich waren. Also ja, Willkommenskultur einerseits, aber harte Realitäten vor Ort andererseits. Also das ist eigentlich ganz spannend.
Frau Scholl-Schneider, in Ihrem Gastseminar an der JGU Mainz in diesem Semester befassen Sie sich ja, wie gesagt, mit der Geschichte des Landesdurchgangslagers in Osthofen in Rheinhessen. Weit bekannter ist Osthofen jedoch wegen des Konzentrationslagers, das dort bis 1934 Bestand hatte. Wenn man den Begriff Landesdurchgangslager Osthofen mal googelt, dann findet man auch nur sehr wenig. Was hat es denn mit diesem Lager überhaupt auf sich und warum beschäftigen Sie sich damit?
Ja, so viel kann ich leider zu dem Lager selbst auch noch nicht berichten. Also wir haben tatsächlich im Seminar erstmal einen ersten und auch sehr spezifischen Zugang gewählt. Aber ich will versuchen, das mal ganz grob zu umreißen. Das, was ich weiß, kann ich hier schon mal doch mitteilen. Also es ist direkt nach dem Krieg auf dem Gelände eines ehemaligen Reichsarbeitsdienstlagers entstanden. Und zwar für alle die, deren Bewegungen man eigentlich in der Nachkriegszeit steuern wollte. Also vor allem Menschen, die eben in die französische Zone wollten, von der wir wissen eben, da war eigentlich kein Zuzug gewollt. Es ist dann relativ schnell von den Franzosen auch an die Deutschen übergeben worden. Und die haben es dann eben vor allem als ersten Ort für die Vertriebenen genutzt, die man dann von dort aus auf die Landkreise und Gemeinden verteilt hat. Also war immer so ein Umverteilungslager sozusagen. Aber das Lager ist dann eben in Folge auch für ganz viele weitere Zuwanderungswellen genutzt worden. Dann tatsächlich das erste Mal wieder für die Ungarn-Flüchtlinge 1956, dann für DDR-Flüchtlinge und ÜbersiedlerInnen und später dann auch für AussiedlerInnen und SpätaussiedlerInnen, für jüdische Kontingentflüchtlinge und so weiter. Also es hat dann sozusagen auch eine Reihe anderer Migrationswellen noch erlebt. Es hat wohl auch ganz zahlreiche bauliche Veränderungen in den Jahren erlebt. Also Holzbaracken sind dann Steinbauten gewichen, irgendwann sind Badezimmer eingebaut worden. Also man sieht auch bis heute ja einen Teil der Bauten noch, das sind heute normale Wohnhäuser. Anfang 1990, das war so die Zeit, als sehr viel AussiedlerInnen gekommen sind und da die Zahlen wirklich sehr hoch waren, hatte das Lager eine Kapazität von 390 Plätzen, also war ein relativ großes Lager. Es hieß übrigens in der Zeit dann auch schon Landesdurchgangswohnheim. Den Lagerbegriff wollte man wohl auch dann nicht mehr verwenden. Aber man muss sich vor Augen führen, dass also es war das einzige Landesdurchgangswohnheim und es bestanden aber weitere 40 Lager, die durch freie Träger zur Verfügung gestellt und administriert wurden. Also ich glaube, das zeigt nochmal die Dimension, dass sozusagen, also wenn man sich vorstellt, wie das in der direkten Nachkriegszeit irgendwie die auch wenn es der Sonderfall war, waren es trotzdem immer große Mengen, Massen, aber dass sozusagen diese Massen auch dann zeitweilig wieder mehr wurden. Und also das ist einfach irgendwie, also ich finde, das sind Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Und das Lager ist dann, das Durchgangswohnheim ist dann 2007 geschlossen worden. Also das jetzt nur ganz kurz, sozusagen ganz grob die Fakten rund um diesen Ort in Osthofen. Man muss wohl das einfach so sagen, also weil ich habe mich selbst gefragt, wie kann das sein? Sie sagen, ne, wenn man es googelt, man findet so gut wie nichts. Ich habe jetzt wirklich viel recherchiert. Was ich natürlich überhaupt noch nicht gemacht habe, ist den Aktenbestand zu dem ganzen Thema zu sichten. Und da gibt es natürlich viel dazu und da wird man viel, viel mehr erfahren. Und also, aber das hat bisher, außer in einer Studie aus den frühen 90er Jahren, in der es um Flüchtlinge und Vertriebene in Rheinland-Pfalz geht, noch nie jemand gemacht. Und in der Studie ist aber auch nicht das Lager sozusagen zentrales Interesse gewesen. Also da taucht es hier und da auf. Aber dieses Lager ist tatsächlich absolut nicht erforscht. Es ist aber, glaube ich, auch jetzt nicht so besonders. Also natürlich fragt man sich irgendwie, warum gibt es da nichts drüber? Aber es ist, glaube ich, Konsens in der Forschung zu Flucht und Vertreibung, dass Rheinland-Pfalz wirklich das Stiefkind der Integrationsforschung ist. Also wird auch immer so bezeichnet. Das heißt, wir haben keinerlei wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Themas. Es gibt Akten, also es ist eine eigentlich schöne Lage, weil man könnte allein daraus ja jetzt viel machen. Aber was es vor allem gibt, sind ja die Erinnerungen. Also durchaus auch von Personen noch, die das Lager in der ganz frühen Zeit erlebt haben, aber natürlich vor allem von Personen, die es in den späteren Jahren erlebt haben. Natürlich sind diese Erinnerungen sehr unterschiedlich geartet. Und ich glaube, was man sich vor Augen führen muss, ist auch, dass diese Zeit in dem Lager ja eine ganz besondere auch in der Gesamtbiografie darstellt. Im Prinzip ist so eine Lagererfahrung so eine liminale Phase. Sie schwanken irgendwie zwischen hier und dort. Sie sind vielleicht gedanklich noch in der alten Heimat, wissen, hier passiert jetzt gerade ein Übergang und sie kommen jetzt hier irgendwie in eine neue Welt. Also ich glaube, das spielt zum einen eine Rolle und kann Erinnerungen natürlich auch stark nochmal verändern und vielleicht auch trüben. Aber ich glaube, der andere Punkt ist, dass dieses Lager, zumindest was ich jetzt aus den Erzählungen von Zeitzeuginnen aus der früheren Zeit gehört habe, ist, dass es tatsächlich immer nur für wenige Tage auch bewohnt wurde. Also es war wirklich ein administrativer Ort, an dem gewisse Dinge stattgefunden haben, aber dass man eben nicht lange bewohnt hat. Ich glaube auch deswegen, diese Umbenennung dann in Landesdurchgangswohnheim hatte sicherlich auch damit zu tun, dass es später dann für längere Phasen auch bewohnt wurde. Und Sie fragen zu Recht, warum sich die Landeszentrale für politische Bildung mit diesem Lager befasst. Also da könnte ich jetzt natürlich ganz weit zu ausholen. Ich will es kurz fassen. Sie haben angedeutet, in Osthofen gibt es eigentlich ein anderes Lager. Und dieses Lager ist ja auch in der Zuständigkeit der Landeszentrale für politische Bildung die KZ-Gedenkstätte Osthofen. Und tatsächlich werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort in der Gedenkstätte immer wieder mit Personen konfrontiert, die behaupten, sie hätten in diesem Lager ein paar Tage lang gelebt, nachdem sie, sagen wir mal, aus der sowjetischen Besatzungszone nach Rheinland-Pfalz gekommen sind. Dann sagen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nee, das kann nicht sein. Das handelt sich wohl um ein anderes Lager. Das gibt es nicht mehr. Also es ist sozusagen, also wir werden in unserer täglichen Arbeit damit konfrontiert. Andererseits ist es natürlich aus Sicht der politischen Bildung auch ein spannendes Zusammentreffen von zwei historischen Orten. Also das hört sich jetzt schöner, wäre es, wenn es beide nicht gegeben hätte, klar. Aber wir können natürlich solche Orte nutzen für unsere Arbeit. Und es ist so schön, weil natürlich das KZ ein frühes Lager ja auch, Sie haben gesagt, bis 34, also ein frühes Lager gewesen, was sozusagen die Anfänge dieser Zeit sehr schön vor Augen führt, sehr schrecklich vor Augen führt. Und wir haben dann natürlich mit dem Landesdurchgangslager einen Ort, wo sozusagen die Nachfolgen dieser Zeit wunderbar aufgezeigt werden können. Also für die politische Bildungsarbeit eigentlich eine perfekte Situation. Wir müssen uns gar nicht auf die Kriegsjahre konzentrieren, sondern können so ein bisschen vorher, nachher auch das Ganze in den größeren Kontext stellen. Also das finde ich tatsächlich sehr attraktiv, da auch mit dieser geografischen Nähe zu arbeiten. Und ja, wir sind von unterschiedlichen Seiten aus auch angesprochen worden. In Osthofen zum Beispiel leben selbst viele der damaligen LagerbewohnerInnen bis heute, weil das ist natürlich, das ergibt sich leicht so, dass man dann in der Nähe auch sich ansiedelt, man lernt jemanden kennen, vielleicht lebt schon Familie dort. Und es ist natürlich auch spannend, wie gehen eigentlich die Menschen, die dort heute leben, mit dieser Lagergeschichte um, mit diesem Ort, der für sie ja der erste Ort war, den sie mit Rheinland-Pfalz auch in Verbindung bringen. Aber wie sind die eigentlich heute, wir haben viel über Integration gesprochen, wie sind eigentlich die heute in Osthofen integriert? Sind die eigentlich immer noch, leben die eigentlich auch noch zwar jetzt in eigenen Wohnungen und Häusern, aber vielleicht auch noch in so einer Art Lager-Community? Gibt es da eigentlich noch irgendwie ein gemeinsames Erinnern an diese Zeit? Das sind eigentlich spannende Gegenwartsfragen auch, die ich jetzt gar nicht so stark nur historisch verorten würde, sondern die ich gerne auch für die politische Bildungsarbeit in die Gegenwart ziehen würde. Ja, und ich finde tatsächlich, also wenn man bedenkt, dass das der Ort ist, mit dem so viele Menschen, die nach Rheinland-Pfalz zugewandert sind, sozusagen ihre erste Begegnung mit dem Land gemacht haben, dann ist das schade, dann wird hier Potenzial verschenkt, wenn man sich dem nicht näher widmen würde.
Wie können wir uns das Leben im Landesdurchgangslager ganz generell vorstellen? Also wie sah die Stimmung und der Alltag dort aus? Wie viele Menschen waren in etwa zur selben Zeit in Osthofen? Und was genau wurde dort überhaupt mit den Flüchtlingen und Vertriebenen dann gemacht? Und hat sich die Situation dort vielleicht auch mit den Jahren verändert?
Ja, also verändert hat sie sich mit Sicherheit. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Also Tatsache ist, wir haben leider noch ganz, ganz wenig Material erst zur Verfügung, um dazu irgendwas sagen zu können. Das Wenige, was ich weiß, trage ich jetzt gerne hier zusammen. Und das ist eben alles sozusagen jetzt aus den Erinnerungen derjenigen, mit denen wir haben sprechen können. Und das sind, das können Sie an zwei Händen abzählen. Das waren jetzt noch nicht breite Massen, ja, also wirklich. Aber ich will es ein bisschen andeuten. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass in vielen Interviews angeklungen ist, dass nach diesen schrecklichen Wirren, nach wochenlangen Zugfahrten, dieses Lager als so ein sehr geordneter Ort beschrieben wird. Also da war sozusagen, da lief alles irgendwie geordnet ab. Es gab Gruppenzuteilungen, zum Beispiel das Essen fand in drei Schichten statt, so hat jemand erzählt. Es gab immer am Anfang eine Entlausung, das ist so eine Geschichte, die man viel hört, dass da eben erstmal sozusagen für hygienischere Zustände gesorgt werden musste. Und das hört sich, aber das erzählt jetzt niemand irgendwie mit Grauen, sondern das wird als sehr sinnvoll und als eben geordnet dargestellt. Es wird trotzdem natürlich auch über schwierige hygienische Verhältnisse berichtet, also dass das riesige Schlafsäle waren, dass es wenig Toiletten gab. Aber gerade diese Verpflegung, diese Erinnerung an dieses Essen in Schichten, weil der Essenssaal wohl sonst nicht groß genug war, wird eigentlich als positiv beschrieben, weil es eben nach den vielen sehr, sehr schlimmen Jahren eben endlich wieder Essen gab und das auch wohl geschmeckt haben muss. Also Sie müssen natürlich bedenken, die aus der Zeit nach 45 berichten, haben das als Kinder, als sehr kleine Kinder erlebt. Ne? Das, also Vorsicht, das wird natürlich auch nochmal alles anders wahrgenommen, aber die berichten eben tatsächlich eigentlich über positive Erinnerungen. Es wird auch viel über diese behördlichen Vorgänge berichtet, dass man eben dann sagen musste, wo man vielleicht schon Verwandte hatte, warum man nach Rheinland-Pfalz wollte und da wurden also Dinge sozusagen erstmal geklärt. Bisschen habe ich auch erfahren darüber, dass dann eben, und das wird auch als positiv erinnert, dass dann eben auch die Flüchtlinge und Vertriebenen in dem Lager dann auf die umliegenden Schulen verteilt wurden. Da ging man dann morgens gemeinsam als Gruppe los. Und es gab auch zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung. Das war dann durch die umliegende Bevölkerung aus Osthofen und Umgebung, die dann über kirchliche Organisationen da im Lager dann ausgeholfen hat. Also das sind eigentlich durchweg ziemlich positive Erinnerungen über eine hilfsbereite Bevölkerung. Und nochmal zu Ihrer Frage auch nach der Veränderung. Klar, das hat sich natürlich, das Lager hat sich extrem verändert im Laufe der Jahre. Und was eben, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, was eben tatsächlich auffällig ist, dass dann die Aufenthaltsdauer irgendwann sich länger gestaltet hat. Also kurz vor Schließung im Jahr 2007, da habe ich was zugefunden, war die Aufenthaltsdauer durchschnittlich wohl bei 3 Monaten. Also da haben Menschen wirklich dort gelebt. Wohingegen aus den Erzählungen der unmittelbaren Nachkriegszeit es eben wirklich ein Durchgangslager war, wo man 2-3 Nächte irgendwie verbracht hat, bevor man irgendwo zugewiesen wurde.
Sie haben es gerade selbst gesagt, man muss vorsichtig sein, wenn man sich mit Zeitzeugen Interviews auseinandersetzt, so wie Sie das jetzt mit Ihren Studierenden gemacht haben. Mit der Zeit können sich Erinnerungen verfälschen und verändern. Außerdem wird die eigene Vergangenheit ja auch immer aus der eigenen Gegenwart heraus dargestellt und bewertet. Allerdings bietet die Oral History auch Einblicke in individuelle Wahrnehmungen und Lebensgeschichten, die so dokumentiert und ausgewertet werden können. Welche Aussagekraft haben Ihre Zeitzeugeninterviews? In welchen Beziehungen stehen Ihre Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zum Landesdurchgangslager? Und was für Forschungsinteressen und Fragestellungen hatten Ihre Studierenden im Seminar?
Ja, Oral History ist tatsächlich natürlich neben dem, was Sie jetzt gesagt haben, immer da, vor allem auch kritisch zu betrachten, wo es sich dann nur noch um so kontextlose Ausschnitte handelt, die dann irgendwie so als Beleg für irgendein großes Masternarrativ gelten sollten. Also da stimme ich total mit Ihnen überein. Da muss man echt vorsichtig sein. Und leider haben auch viele Fernsehdokumentationen, die so arbeiten, natürlich das Bild der Oral History auch in den letzten Jahren ein bisschen in Verruf gebracht. Also es gab immer diese kritischen Stimmen, ja auch aus der Geschichtswissenschaft selbst. Aber tatsächlich muss ich da auch sagen, also da kann schon auch echt viel Unfug mit betrieben werden. Und das ist schade, wenn diese eigentlich fantastische Methode so in Verruf gerät. Aber wenn man eben tatsächlich der gesamten Lebensgeschichte die Chance gibt, gehört zu werden, dann kann die natürlich auch in ihrem Gesamtkontext gedeutet werden. Also deswegen ist es auch so wichtig, auch nach Vorgeschichten zu fragen, auch in die Gegenwart hinein zu fragen, nicht sich zu sagen, der und der Zeitzeuge kann mir jetzt über die Zeit 1950 was berichten und da frage ich ihn jetzt gezielt so aus, sondern wir erfragen gesamte Biografien, die auch in Familiengeschichten davor hineingehen und natürlich sich in die Gegenwart hineinziehen sollen. Und das ist so wichtig, weil diese Quellen müssen natürlich von uns ganz, ganz sensibel interpretiert werden und besitzen dann als solche eben eine ganz große Aussagekraft. Also sie sind natürlich keineswegs jetzt nur die Faktenlieferanten, die man vielleicht für eine Fernsehdoku bräuchte. Aber ich muss trotzdem dazu anmerken, ich bin natürlich trotzdem immer wieder auch nebenbei sozusagen als Beiprodukt immer wieder begeistert, dass natürlich manchmal trotzdem auch so Fakten zutage kommen, von denen man nichts wusste. Also ich habe in früheren Oral History-Projekten immer wieder die Erfahrung gemacht, dass jenseits sozusagen dieser individuellen Lebensgeschichten dann durch die Fülle auch von erfragten Erinnerungen immer wieder auch kleine Puzzlestücke irgendwie sich haben schließen lassen. Also, ne, also es ist sozusagen für beide Zugänge auch ganz, ganz nützlich. Aber wir sind leider in Bezug auf Osthofen wirklich noch gar nicht so weit, als dass wir da jetzt irgendwie großartig interpretieren und aus dieser Fülle von Erinnerungen schöpfen könnten. Also wir haben jetzt wirklich allererste Zugänge gesucht und mit Menschen gesprochen, die irgendwie mit dem Lager zu tun hatten. Also wir hatten da Hilfe aus den Medien, da gab es einen Aufruf. Das ist immer ein ganz schöner Zugang, auch um ZeitzeugInnen überhaupt zu finden. Und da haben sich unterschiedliche, also viele vor allem Menschen gemeldet. Und wir haben auch wirklich diese Breite versucht, jetzt dann erstmal abzuschöpfen. Also es haben sich ehemalige BewohnerInnen gemeldet, aber es haben sich auch Helfende, ich hatte die Hausaufgabenbetreuung angesprochen, da hat sich eine Frau gemeldet und ihre Erinnerungen dann uns mitgeteilt. Und wir haben aber auch mit beschäftigten Ehemaligen gesprochen. Aber da müssen Sie sich vorstellen, das betrifft natürlich die letzten Jahre und nicht die ersten Jahre. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr bunte Mischung an, wie gesagt, erstmal jetzt eine zwei Handvoll von Interviews. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner erster Zugang. Aber wenn ich so ein bisschen versuchen soll, so erste Ergebnisse zu präsentieren, würde ich sagen, genau, dass sich eben, also das auffällt, dass viele sich eben so kurz nur in dem Lager aufgehalten haben. Oder dann, wie es später hieß, dann eben in dem Durchgangswohnheim, also dass sich die Aufenthaltsdauer so verändert hat. Wir haben natürlich auch allein aufgrund der fortgeschrittenen Zeit viel auch mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern gesprochen, die eben dann auch länger im Lager Zeit verbracht haben und daher dann auch mehr Erinnerungen und sehr viel konkretere Erinnerungen auch hatten. Und so ein paar Beispiele einfach jetzt auch, weil Sie ja auch vorher schon mal gefragt hatten, so nach Willkommenskultur, aber auch nach negativen Erinnerungen. Also zum Beispiel Positives wurde viel berichtet, also von dann zum Beispiel zinslosen Krediten, die irgendwie der Elektrofachhändler aus Osthofen dann für die ersten Lampen der ersten eigenen Wohnungen gegeben hat oder so. Also so wirklich so Dinge, wo sich die Leute mit Namen und allem dran erinnern und sagen, das war wahnsinnig wichtig für uns, dass man uns vertraut hat, dass wir als Hiesige dann auch irgendwie anerkannt wurden, weil einen Kredit gibt es da halt nicht jemandem, von dem du denkst, der ist, wo kommt der her und der ist bald wieder weg. Ja? Also so, das waren so, ne, so Geschichten des Ankommens, die mit solchen Vertrauensvorschüssen dann eben ganz stark ja auch irgendwie so Befriedigung gefunden haben und die deswegen sicherlich auch dann eben bis heute erzählt werden. Es wird auch erzählt, wie ja Lebensmittel dann zugesteckt wurden. Also wenn dann die Flüchtlinge und Vertriebenen auf die Gemeinden verteilt wurden und dann eben durch gab es auch die Geschichten von dem Bauern, der auf dem Misthaufen stand und sich mit der Mistgabel dagegen gewehrt hat, dass man ihm jetzt da ein älteres Ehepaar einquartiert. Und da musste dann angeblich der französische Offizier kommen und ihn mit Gewalt dazu bringen, dass er diese Familie aufnimmt. Aber eben, es gab auch die Bauern, von denen wurde auch berichtet, die dann eben gesehen haben, die Leute sind völlig entkräftet und man hat denen jeden Tag ein Ei geschenkt. Oder, ne? Also es gibt so diese sehr plastischen, sehr auch szenischen Erinnerungen, die eben ja auch aus Sicht, jetzt aus einer methodischen Sicht eben sehr dafür sprechen, dass es sich auch wirklich eben um echte Erinnerungen und nicht Erinnerungen aus zweiter oder dritter Hand handelt. Ne? Dann wird auch viel, das hat mich auch nicht überrascht, aber es ist interessant, weil es auch, ich finde, landeshistorisch so spannend ist. Auch gerade wir als Landeszentrale sind natürlich interessiert daran, auch wie wird unser Land wahrgenommen, wie hat sich die Landesgeschichte entwickelt. Also dass total viel vom Wein und vom guten Wetter berichtet wird. Also die Familie, die da aus Dänemark aus dem Lager kam und sagte, die hätten halt immer nur schlechtes Wetter gehabt und dann dieser fürchterliche Transport und dann kamen die in Osthofen an und da schien die Sonne Und die Mutter hätte dann von dem ersten Geld ein Kilo Weintrauben gekauft. Das war das erste Obst nach 4 Jahren, das sie gegessen haben. Aber ne, das ist so, das hat so eine Landesspezifik. Ich fand das total, also eine total schöne Sequenz, die er da berichtet. Genau, ja, aber da es gibt auch die Schimpfworte, auch von denen wurde berichtet, Kartoffelkäfer wurden die Flüchtlinge genannt und so. Also da ist so wirklich das breite Spektrum an positiven und an negativen Erinnerungen vorhanden. Und ja, die Studierenden haben jetzt, das ist ganz frisch und aktuell, auf der Basis ihrer unterschiedlichen Interviews dann Hausarbeiten dazu verfasst und sich darin auch dann komplett ihren eigenen Interessen widmen können. Also die durften natürlich ihre Interviews auch schon, ja, mit eigenen Schwerpunkten führen. Wie gesagt, immer auf Basis der gesamten Lebensgeschichte, aber natürlich mit der Möglichkeit, dann nachzufragen, auch nach bestimmten Abschnitten. Und es geht um ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ich war auch überrascht, wie unterschiedlich da die Interessen der Studierenden auch gefächert und breit gefächert sind. Also es geht zum Beispiel in einer Hausarbeit um die hygienischen Verhältnisse. Bei vielen geht es um Integration. Es geht um die Rolle der Religion, auch als ein ganz wichtiges Thema, ja. Oder auch zum Beispiel, das hatte ich jetzt angedeutet, mit dieser Lageerfahrung in Dänemark. Also auch um zum Beispiel den Vergleich zwischen unterschiedlichen Lagern. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber also habe das Gefühl, da sind wirklich spannende Arbeiten entstanden.
Wir haben ja jetzt viel über Oral History gesprochen, über die Erforschung von den Erfahrungen der Flüchtlinge und Vertriebenen, also auch der Betroffenen selbst. Aber gibt es da auch noch andere Quellen, die man nutzen könnte, um ja ihre Erfahrungen zu erforschen und auch zu rekonstruieren, wie das Leben dann in den Jahren und Jahrzehnten in der neuen Heimat war?
Ja, bestimmt. Also übrigens täuscht man sich häufig, was so Behördenschriftgut angeht. Man denkt immer, das ist so trockenes Zeug und Verwaltungssachen und so. Das ist aber, also wenn Sie jetzt Anträge zum Beispiel aus der Zeit lesen, die haben ja ganz oft auch persönliche Schilderungen enthalten, weil man ja auch durch Flucht und Vertreibung ja vieles nicht mehr nachweisen konnte. Also jetzt nochmal auf den Lastenausgleich zu sprechen zu kommen. Also im Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth finden sich wahnsinnig spannende Dokumente, weil die Vertriebenen und Flüchtlinge ja nachweisen mussten, was sie verloren hatten. Und das haben sie auch auf der Basis sozusagen getan von, ne, da, wenn sie keine Papiere hatten, musste das irgendjemand für sie bezeugen. Und das haben sie auch so in nachbarschaftlichen Kontexten getan. Und man kann durch diese Quellen ganze Dorfstrukturen nachvollziehen und auch, wer sich mochte und wer nicht letztlich. Also das sind unglaublich persönliche, individuelle Quellen. Deswegen, also das unterschätzt man tatsächlich häufig. Also ich würde mich total freuen, da mal an das Schriftgut heranzugehen. Ist in weiter Ferne und das kann auch die Landeszentrale für politische Bildung. Wir haben ja keinen wissenschaftlichen Auftrag, das können wir gar nicht leisten. Wir können hier Impulse setzen und würden uns freuen, wenn da die Aufarbeitung weitergeht, aber das können wir gar nicht leisten. Aber klar, also zum Beispiel wurde einem der Studierenden auch dann im Kontext des Gespräches zum Beispiel ein schriftlicher Bericht von der Flucht mitgegeben. Also auch solche Ego-Dokumente gibt es natürlich hier und da, die wahnsinnig spannend sind. Ich glaube, auch da nützt es natürlich einfach, in die Familien zu gehen, Interesse zu zeigen, endlich diese Geschichten mal erzählen zu lassen. Und dann kommt ganz häufig, ach, das haben wir ja auch noch und der Onkel hat das und das ja auch aufgeschrieben. Und was man wirklich nicht vergessen darf, also es gibt eine Reihe an spannenden Quellen zu dem Thema, was man echt nicht vergessen darf, sind Fotografien. Ausgehend jetzt von der Fragestellung nach dem Lager ist das natürlich eine schwierige Quelle, weil die gibt es, also im Lager hat sicherlich, gab es eher sozusagen Verwaltungsfotografien und die haben sicherlich auch, also ne, die Flüchtlinge und Vertriebenen selbst haben im Lager nicht fotografiert, die hatten keine Fotoapparate zur Verfügung. Aber es gibt natürlich Fotografien aus der Lagerzeit. Aber was viel spannender ist, ist ja auch, was die Zeit danach angeht. Ne? Wie findet sich eigentlich in den privaten Fotoalben der Nachkriegszeit diese Integration auch dargestellt? Bis hin natürlich zu dann den Bildern der ersten Besuche in der alten Heimat, die natürlich in den Fotoalben Niederschlag finden. Aber auch so, also ich habe immer gerne mit der Methode der Fotobefragung gearbeitet. Also nachdem ich ein Interview geführt habe, dann gefragt, ob ich auch mal in die Fotoalben schauen kann. Ändert sich auch dadurch das Setting nochmal total, ne? Während man so irgendwie so Frage-Antwort und da guckt man dann gemeinsam und sucht irgendwie nach Dingen auf den Fotos. Und da ist es natürlich wahnsinnig spannend, wie dann also zum Beispiel so Integrationsfragen anhand von auch noch Trachtenelementen, zum Beispiel der Elterngeneration, dann virulent werden. Ja, eine Erzählung, wo dann mir der Zeitzeuge irgendwo aus Schwaben erzählte, das sei ihm so peinlich gewesen, wenn seine Mutter dann da irgendwie mit dieser Tracht dann da noch rumgelaufen wäre. Ihm hätte man ja schnell nicht mehr angemerkt, wo er herkommt, aber dass sie das dann unbedingt noch machen musste. Also über diese Fotos erfährt man natürlich auch wahnsinnig viel über den Prozess der Integration. Was man auch noch sagen muss, das kann ich jetzt auch, also das geht natürlich auch ein bisschen weg von der Frage der Lagergeschichte, aber auch da, glaube ich, könnte man fündig werden. Es gibt natürlich wahnsinnig viele weitere Quellen, die jetzt im Bereich der auch Medien und Praktiken der Vertriebenen zu verorten sind. Also es gibt Heimatperiodika, ne? Es gibt Heimatzeitschriften, Heimatbücher, in denen ganze Ortschaften rekonstruiert werden. Es gibt in den frühen Jahren auch so Gruppenkorrespondenzen, Ortskarteien und so weiter, die ganzen Suchdienstunterlagen. Also es gab ja natürlich immer auch den Versuch, irgendwie als Gruppe dennoch im Kontakt zu bleiben, egal wohin es einen getrieben hatte nach dem Krieg. Das heißt, da haben wir natürlich wahnsinnig viele Quellen und ich bin sicher, dass in den Heimatperiodika auch das, also nicht nur Osthofen, sondern viele andere Lager, die kommen da alle vor, das weiß ich. Also natürlich ist das eine ganz wichtige Quelle, aber es gibt natürlich auch die Heimattreffen, die Heimatstuben, die Heimathäuser. Also in fast allen Bundesländern hat sich da ja so ein ganz breites Netz auch dann an solchen Orten auch etabliert und eben treffen. Auch da, klar, war Rheinland-Pfalz immer so ein bisschen in der Sonderposition. Wir waren da nie so die Anführenden. Es gab Bundesländer, wo das viel mehr stattgefunden hat. Aber auch hier gab es Heimatstuben. Die bestehen zum größten Teil heute nicht mehr, aber da könnte man natürlich auch nochmal, also da die Objekte in diesen Heimatstuben erzählen natürlich auch alle diese Geschichten von Flucht und Vertreibung. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, ist eben auch diese Rekonstruktion der Verbindungen in die alte Heimat. Ich hatte das angedeutet eben mit den Fotografien über die Heimatreisen. Das funktioniert gut über Oral History, aber funktioniert natürlich auch über ganz andere Wege nochmal, also über die Fotografien, aber natürlich auch, indem man an den Orten, aus denen die Leute vertrieben wurden oder geflüchtet sind, selbst mal forschen geht und fragt, wie geht ihr eigentlich mit der Geschichte dieser Orte heute um? Interessiert euch das? Und da wird man überrascht, wie sehr auch in den kleinen Heimatmuseen dort natürlich inzwischen auch auf diese Geschichte eingegangen wird, wie auch dort ein großes Interesse besteht, nach dieser Nachgeschichte, nach dieser abgebrochenen Geschichte auch zu suchen. Von dort fahren Heimatforscherinnen und Heimatforscher dann hier irgendwo in die Heimatstuben, sofern sie existieren, oder in die Landesmuseen, die sich diesen Themen widmen. Und also das heißt, wir haben da auch die wahnsinnig große Chance, irgendwie, ja, das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber irgendwie sozusagen Rheinland-Pfalz in seinen, ja, transnationalen Bezügen auch einfach nochmal zu sehen. Ja, da hat ja ganz viel stattgefunden. Da wurden Pakete geschickt, da haben Freundschaften, auch Partnerschaften, Patenschaften, Städtepatenschaften haben stattgefunden. Die sind oft ja auf Initiative von Vertriebenen hin in die Wege geleitet worden. Ne? Es waren ja nicht alle dem sozusagen der alten Heimat gegenüber ablehnend, sondern es hat da vielfach auch Annäherung gegeben. Und das, finde ich, ist völlig sozusagen, also das sind Quellen, die gehen jetzt sehr weit von diesem Lager weg, aber ich finde, die haben durchaus einen ganz, ganz hohen Wert eigentlich für unsere eigene Landesgeschichte.
Bevor wir zu unserer abschließenden Frage kommen, möchten wir nochmal einen Blick darauf werfen, wie Flucht und Vertreibung die angekommenen Menschen in Rheinland-Pfalz auch in den folgenden Jahrzehnten prägten. Da haben Sie auch schon ein bisschen was zu gesagt. Was bedeutete das geschilderte nachkriegsdeutsche Verständnis von geräuschloser Integration konkret für die geflüchteten Menschen und ihre Identitäten? Entwickelten sich durch eine quasi erzwungene Assimilation die alte Heimat und die oft traumatisierenden Fluchterfahrungen zu Tabuthemen? Auch weil sich die aufnehmende Gesellschaft einfach nicht in das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen einfühlen konnte?
Ja, ich habe ja vorhin schon einige der Medien und Praktiken genannt, die durchaus zeigen, dass die Vertriebenen ja eine rege Erinnerungskultur gepflegt haben und auch bis heute ja zum Teil pflegen. Also Auch wenn das in Rheinland-Pfalz vielleicht nicht so sichtbar war und vor allem heute nicht mehr so sichtbar ist, gibt es natürlich schon auch Heimatstuben. Es gab diesen Sonderfall Ahrbrück, von dem ich berichtet habe, der echt total spannend ist, finde ich, weil es eben auch eine große Studie dazu gab, wo man auch eigentlich heute noch mal gucken könnte. Ich habe gesehen, es gab Schlagzeilen nach der Flutkatastrophe eben von dort noch ansässigen Vertriebenen, die dann eben gesagt haben, zum zweiten Mal im Leben alles verloren. Also ich meine, das Thema ist durchaus irgendwie auch da ja noch virulent. Aber es gab natürlich auch in Rheinland-Pfalz oder es gibt in Rheinland-Pfalz auch Straßennamen wie den Schlesierweg oder die Königsberger Straße und so. Also ich meine, das ist schon irgendwo auch präsent. Oder das Denkmal, was Sie eingangs genannt haben, ne? Das ist ja auch so ein schönes Beispiel. Und ein wirklich eigentlich lustiges Beispiel ist, dass es an der A2 bei Montabaur eine Raststätte gibt. Die heißt Landsberg an der Warte. Und ich glaube, die wenigsten wissen damit was anzufangen. Aber es ist ja, also es ist eine Stadt, eine Kleinstadt in Westpolen, die eben auf diese Vertriebenengeschichte, also tatsächlich ohne einen konkreten geografischen Hintergrund jetzt, die einfach darauf hinweisen soll. Und das ist total spannend, weil es gab in den 60ern einen Verkehrsminister, der sudetendeutscher Vertriebener war. Und der hatte das angeregt, dass an den Bundesautobahnen tatsächlich Raststätten umbenannt werden sollen, um die Erinnerung an Flucht und Vertreibung wachzuhalten. Also so ein Beispiel haben wir auch in Rheinland-Pfalz. Also das finde ich spannend. Das heißt, mit dieser Tabuthese auch, mit der komme ich immer ein bisschen schwer klar. Also sicherlich für die SBZ, für die DDR muss man das Ganze anders betrachten, anders bewerten. Aber in Westdeutschland war das Thema eigentlich immer in der Politik und eben auch in der Populärkultur präsent. Also denken Sie an so Filme wie diesen Schlager Grün ist die Heide aus den 50ern, wo ja ganz bewusst auch damit gespielt wurde, ne? Die armen Flüchtlinge, die kamen, die erstmal irgendwie Außenseiter waren, aber dann natürlich trotzdem integriert wurden und so. Also es gab wahnsinnig viel auch in dieser Zeit schon. Also das ist, glaube ich, ja, so ein bisschen auch dem geschuldet, sicherlich ist das in Familien auch hier und da anders gewesen und da dann auch durchaus mal ein Tabuthema gewesen und geblieben. Also auf individueller Ebene kann ich mir schon gut vorstellen, dass es viele Menschen tatsächlich auch erst in zweiter oder sogar erst in dritter Generation eigentlich für sich auch als Thema entdecken und sich diesem Thema zuwenden. Und aber dass es heute Thema ist, zeigen ja zum Beispiel so Bestseller wie jetzt aktuell das Buch von Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern. Also Spiegel-Bestseller, eine Geschichte einer Frau, die eben den Fluchtweg ihres Vaters nachgeht. Kann ich sehr empfehlen, das Buch. Ich würde in dem Zusammenhang aber noch was ansprechen, was mich auch mitmotiviert, mich diesem Thema, also dieser Geschichte des Lagers zu widmen, ist ja vielleicht, man könnte sagen, man könnte jetzt generell ja einfach sich mehr mit Flucht und Vertreibung nach Rheinland-Pfalz befassen, aber warum eigentlich dieses Lager, auch warum an diesem Punkt ansetzen? Ich habe es vorhin gesagt, es gibt immer diese Orte eben, es gibt diese Straßen, es gibt diese Autobahnraststätte und so, und ich glaube, dass Erinnerungskultur sich einfach auch wahnsinnig gut über Orte transportieren lässt, ne? Das ist einfach ja sinnvoll, da an irgendeinem Punkt anzusetzen. Aber ich habe jetzt meine Antwort ja auf diese ganze Tabufrage tatsächlich erstmal auf die Flüchtlinge und Vertriebenen bezogen. Das ist auch die Gruppe, zu der ich mich irgendwie kompetent äußern kann. Und die haben ja mit großen finanziellen Mitteln, zum Teil ja auch bis heute, ihre Kultur gepflegt, sichtbar machen dürfen. Selbst wenn es in Rheinland-Pfalz vielleicht nicht mehr so viel ist und nie so viel war. Aber das war sozusagen auch die Unterstützung staatlicherseits war ja immer da. Aber ich frage mich wirklich immer wieder, was ist eigentlich mit den Aussiedlerinnen und Aussiedlern, mit den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern? Da stellen wir ja gar nicht diese Frage nach den Tabus, nach Sichtbarkeit, nach Erinnerungskultur. Da sprechen wir mal hier und da irgendwie von problematischer Integration. Aber ich sehe auch gerade hier für Rheinland-Pfalz wirklich ein ganz großes Potenzial, sich auch diesem Thema sozusagen am Beispiel der Geschichte dieses Landesdurchgangslagers auch anzunehmen.
Warum sollte uns diese Geschichte heute noch interessieren? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass uns die Auseinandersetzung mit historischen Fragen hilft, unsere eigenen Perspektiven zu erweitern und dann kompetenter in unseren eigenen Entscheidungen und Handlungen in unserer eigenen Gegenwart zu werden, welchen Beitrag kann dann die Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung ganz speziell in Rheinland-Pfalz leisten?
Eine Teilantwort habe ich ja im Prinzip gerade gegeben, ne? Die Geschichte ist ja weitergegangen. Also so wie die Geschichte auch von Zwangsmigration und von Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz ja eben auch täglich weitergeht. Also ich glaube, wir haben hier mit einem Thema zu tun, das sich einfach anbietet für so einen diachronen Blick darauf, aber wir sollten die Gegenwart nicht aus den Augen verlieren. Und das finde ich super einfach. Das ist so ein Thema, wo man nicht irgendwie jetzt von einer abgeschlossenen Vergangenheit sprechen kann, sondern das zieht sich irgendwie so bis ins Heute hinein. Das finde ich wichtig. Tatsächlich spielt das Thema natürlich hier auch in der Landespolitik eine verschwindend geringe Rolle. Auch wissenschaftlich, das habe ich schon gesagt, gab es wahnsinnig wenig Beschäftigung mit dem Thema. Aber es kann ja irgendwie kein Argument sein, nur weil hier irgendwie weniger Zuwanderung in diesem Bereich stattgefunden hat. Und das betrifft ja auch nur die Zeit nach dem Krieg. Was jetzt AussiedlerInnen und so weiter angeht, haben wir ja mit anderen Zahlen zu tun. Also nur weil hier weniger stattgefunden hat, heißt das ja nicht, dass man sich jetzt da nicht dran erinnern soll oder muss. Ja, also ich meine, irgendwie fände ich das ein sehr merkwürdiges Argument. Und ja, dass es hier eben keinen Ort gibt, an dem man sich systematisch mit solchen Fragen beschäftigt, also insgesamt mit den Fragen von Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz, finde ich eigentlich wirklich verschenktes Potenzial. Also es gibt natürlich Ansätze, Versuche. Es gibt zum Beispiel das Online-Migrationsmuseum Lebenswege. Das ist fantastisch, aber es bietet natürlich einen extrem kognitiven Zugang zu diesem Thema, was man in meinen Augen eben tatsächlich ganz anders auch bespielen könnte. Also wenn man überlegt, ne, man könnte Menschen zusammenbringen, also deswegen ist ja ein Ort so gut, wenn man einen Ort hat, ne, man könnte Menschen zusammenbringen, man könnte mit sinnlichen Erinnerungen spielen, man könnte diesen konkreten Ort nutzen, einen Raum zu erleben und auch irgendwie, ja, was zum Anfassen könnte man schaffen. Aber man könnte eben auch kommunikative oder viel wichtiger auch noch wirklich auch emotionale Zugänge zu diesem Thema Zuwanderung schaffen. Also Sie merken, ich gerate etwas ins Träumen und ins Fantasieren. Das sind alles Ideen und wir haben jetzt gerade mal mit zwei Handvoll ZeitzeugInnen gesprochen. Also da ist noch ein ganz langer Weg hin und es steht auch völlig in den Sternen, wo dieser Weg hingehen wird. Wie gesagt, ich denke, dass man dieses Potenzial nutzen sollte für das Land. Aber was mir bei dem Thema wirklich wichtig ist, und das möchte ich betonen, also ich habe betont den biografischen Zugang, der eben ja auch dafür gut ist, eben um so pauschale Opfergruppenbildungen auch zu vermeiden. Und ich habe auch betont, oder wir haben da weniger drüber gesprochen, aber es gibt natürlich auch immer wieder Musealisierungsprozesse in anderen Bundesländern. Auch dieses Lager in Dänemark ist ja jetzt gerade zu einer Gedenkstätte geworden, musealisiert worden. Man kann da an sehr vieles anknüpfen. Was mir aber ganz besonders wichtig ist, und das hatte ich vorhin schon mal einmal vorsichtig angedeutet, ist, ich denke, dass dabei immer diese europäische Dimension im Mittelpunkt stehen müsste. Also es wäre fatal, jetzt hier irgendwas zu Flucht und Vertreibung nach Rheinland-Pfalz zu machen. Da kommen wir auch ehrlich gesagt ein bisschen spät. Das fände ich auch ein bisschen peinlich, wenn man jetzt so viele Jahre später irgendwie anfangen würde. Ja, wir machen jetzt auch mal was dazu hier in Rheinland-Pfalz. Aber ich glaube, was man deutlich machen muss, das ist kein deutsches Thema, das ist ein europäisches Thema, ne? Und als solches muss man das angehen und aufarbeiten. Und damit bietet es uns ja eigentlich so viel mehr, ne? Damit ist das eben nicht so ein Fokus auf, welche Quellen haben wir noch und ach, das ist ja nicht viel, sondern man kann eigentlich da irgendwie die ganze Breite, die Fülle eigentlich nutzen. Also ich denke auch die Verbindungen dieser Menschen in Richtung Osten, auch das hatte ich angedeutet, über Heimatreisen, über andere Aktivitäten, diese vielfältigen Verflechtungen, die gilt es wirklich sichtbar und nutzbar zu machen. Also ja, gerade heute natürlich, ne? Gerade da brauchen wir es.
Total spannend, Frau Scholl-Schneider. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch in unserem Podcast.
Ich danke für Ihre spannenden Fragen.